ARD Sounds.
Jugoslawien, ein Staat bestehend aus vielen Völkern, vielen Sprachen, vielen Religionen. Über Jahrzehnte wirkt es so, als könnte dieses Experiment tatsächlich funktionieren. Ein großer, mächtiger, zusammenarbeitender Staat entsteht auf dem Balkan. Doch dann stirbt der Mann, der alles zusammengehalten hat. Und plötzlich beginnt etwas, das sich nicht mehr kontrollieren lässt. Freundinnen und Freunde des Wissens, heute mal was ganz Neues. Und zwar haben wir ein kleines Quiz für euch vorbereitet. Wir haben eine Sache, eine Kleinigkeit schon in der letzten Folge verändert an diesem Podcast. Und auch heute werden wir es wieder tun. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob es euch auffällt oder aufgefallen ist. Schreibt es gern mal in die Kommentare. Und natürlich haben wir auch wieder einiges zu erzählen. Wir werden heute in die Entstehungsgeschichte des Staates Jugoslawien eintauchen. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Ich habe persönlich auch super viele Freunde, die sich selbst Jugos nennen. Also sie spielen auf ihre Wurzeln an. Aber was hat es damit auf sich? Wie entsteht der Staat Jugoslawien? Wer ist der mysteriöse Mann, der alles zusammenhält? Und was genau passiert Schreckliches nach seinem Tod? Dazu an der Stelle ein kurzer Content-Hinweis. Besonders Kapitel 4 geht auf ziemlich schreckliche Einzelheiten der Jugoslawienkriege ein. Es geht um Genozide, es geht um sehr schlimme Gewalttaten. Hört euch das bitte also nur dann an, wenn ihr das Gefühl habt, mit dem Thema könnt ihr einigermaßen umgehen. Am Ende schauen wir dann natürlich auch noch darauf, wie es heute um die Region bestellt ist. Und damit nichts wie rein. Ihr hört Wissen mit Johnny. Kapitel 1. Die Entstehung. Stellt euch vor, wir stehen im Jahr 1918 mitten in Europa. Der Erste Weltkrieg ist vor kurzem zu Ende gegangen und es sieht hier ganz schön anders aus als vorher. Viele Landstriche sind teils völlig zerstört, doch das ist gar nicht das Einzige, was ich an der Stelle meine, denn den vielleicht größten Unterschied zu dieser Zeit sieht man nur dann, wenn man eine Karte aufmacht. In den Shownotes könnt ihr als Nummer 1 erahnen, was ich meine. Europa seht ihr da einmal vor und nach dem Ersten Weltkrieg und es hat sich einiges getan. Grenzen sind verschoben worden, teils ganze Reiche verschwunden und eines davon ist Österreich-Ungarn. Kennen wir schon aus einigen Folgen hier, ein riesiger Vielvölkerstaat und er heißt zwar Österreich-Ungarn, doch es zählen viel, viel mehr Gebiete, Länder und Regionen dazu. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Lange ist Österreich-Ungarn ein ziemlich bunt gemischtes Reich, in dem viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Herkünften und Geschichten zusammenleben. 1918 endet das dann aber alles, denn das Land gehört auch zu den großen Verlierern des Ersten Weltkriegs. Die überlebenden Menschen dort sind nach den ganzen Kampfhandlungen extrem erschöpft. Sie haben genug von dem großen zusammenhängenden System, das so nicht mehr funktioniert hat. Also entstehen nationale Bewegungen und daraus viele neue Staaten. Besonders wichtig wird hier jetzt für uns der Balkan. Damit meint man ganz schön viele Gebiete im Südosten Europas. Heute würde man sagen, man spricht von Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Griechenland, dem Kosovo, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien und auch dem europäischen Teil der Türkei. Unser deutscher Bundestag zählt dann beispielsweise auch noch Teile Rumäniens und Sloweniens dazu. Das ist aber nicht überall gleich. Auch mit dem Kosovo gibt es nicht überall Einigkeit, aber dazu gleich nochmal mehr. Wichtig an der Stelle ist, sich einfach nur zu merken, es sind extrem viele Länder, die entstanden sind. Und die gibt es teilweise auch schon zu Zeiten von Österreich-Ungarn. Das ist sehr, sehr wichtig. Also ich habe mir das früher manchmal so vorgestellt, naja, es gab halt Österreich-Ungarn und die Menschen haben sich auch gefühlt, als wären sie Teil dieses Staates. Dann wurde das Land aufgelöst und plötzlich waren alle dann was Neues, zum Beispiel Kroaten. Aber das ist eigentlich ganz, ganz anders, denn Österreich-Ungarn entsteht 1867 und schon 1000 Jahre früher, sogar mehr als 1000 Jahre früher, gibt es die ersten Kroaten. Sie werden dann einfach nur Teil dieses riesigen Gebietes. Und das ist halt, wie gesagt, sehr, sehr wichtig, einmal sich vor Augen zu führen, dass die Menschen schon sehr, sehr lange Vorfahren aus einer gewissen Region haben und sich dementsprechend auch mit ihrem Erbe sehr verbunden fühlen. So geht es übrigens fast allen Balkan-Nationen, die dann Teil größerer Staaten wurden, auch aus unterschiedlichsten Gründen. Also jetzt nochmal kurz auf Kroatien zurückzukommen. Die haben damals den Erzherzog von Österreich freiwillig zu ihrem König anerkannt, gewählt, weil sie Schutz brauchten. Also sie haben einfach gedacht, okay, das ist die bessere Lösung, als überfallen zu werden. Dann gibt es natürlich auch viele Staaten, die einfach annektiert wurden, also von Österreich-Ungarn quasi überfallen und gesagt, das ist jetzt unser Gebiet, Bosnien-Herzegowina zum Beispiel. Also nur damit wir das einmal ganz kurz verstanden haben. Und so sind dann einfach nach dem Ersten Weltkrieg neue Allianzen möglich. Am 1. Dezember 1918 passiert es dann. Ein neues gemeinsames Königreich entsteht, und zwar das der Serben, Kroaten und Slowenen. Es entsteht also erneut ein Vielvölkerstaat. Und jetzt könnte man sich fragen, so, hä? Aber wieso? Es hat doch nicht funktioniert. Also Österreich-Ungarn ist ja gescheitert. Und genau das denken sich damals auch viele Menschen auf dem Balkan. Aber sie haben eigentlich keine andere Wahl, denn große europäische Mächte stehen quasi nach dem Ersten Weltkrieg vor ihren Toren und alleine wären sie relativ einfach zu verwunden. Deshalb schließt man sich zusammen. Dieses Mal aber kleiner, mehr für sich. Eine besonders starke Rolle im neuen Königreich übernimmt Serbien. Das hat mehrere Gründe. Zum einen, weil das Land schon lange ein funktionierendes Königreich ist, also schon lange autark funktioniert. Dann hat Serbien auch eine relativ große Armee und das Land steht auch im Ersten Weltkrieg, also an dessen Ende, auf der Seite der Sieger. Und so wird auch Belgrad, also das ist heute auch die Hauptstadt Serbiens, zur Hauptstadt des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen ernannt. Das Ganze besteht und wächst dann über das nächste Jahrzehnt und knapp 11 Jahre später, also im Jahr 1929, wird aus den vielen Gebieten des Königreichs dann der Name, auf den ihr wahrscheinlich schon in dieser Folge gewartet habt. Und zwar legt ihn der serbische König Alexander fest. Das Königreich soll ab jetzt Jugoslawien heißen. Der Name bedeutet ungefähr das Land der Südslawen und es soll für eine Einheitlichkeit, einen gemeinsamen Ursprung stehen, für Brüderlichkeit. Denn die Menschen sind dort alle sehr, sehr ähnlich. Das will König Alexander zum Ausdruck bringen. Sie teilen ähnliche Sprachen, ähnliche Kulturen, ähnliche Werte. Aber ähnlich bedeutet eben nicht identisch. Kapitel 2. Eins und doch nicht eins. Die Probleme beginnen früh. Es geht schon los bei der Sprache. Serben, Kroaten und Bosnier verstehen einander oft gut, doch nutzen unterschiedliche Wörter, auch ganz unterschiedliche Schreibweisen und Schriften. In Serbien ist beispielsweise die kyrillische Schrift stark verbreitet, die kennt ihr heute wahrscheinlich vor allem aus dem Russischen. Kroatien benutzt dahingehend unsere Buchstaben, also die wir auch im Deutschen nehmen, also das lateinische Alphabet. Slowenisch und Mazedonisch auf der anderen Seite sind nochmal ganz anders. Könnt ihr euch ähnlich vorstellen wie Deutsch und Niederländisch. Offizielle Dokumente, Straßenschilder, Geldscheine. Sie sind alle häufig zweisprachig bedruckt, um, naja, eine Art Gleichberechtigung darzustellen. Aber ihr merkt schon, das ist extrem kompliziert, was da passiert. Und dazu kommen dann auch noch die Religionen. Da gibt es unglaublich große Unterschiede. Die allermeisten Menschen aus Serbien, aus Montenegro, aus Mazedonien gehören zur orthodoxen Kirche. Auf der anderen Seite sind Kroaten und Slowenen meist katholisch. Und in Bosnien leben seit der osmanischen Zeit viele Muslime. Ihr merkt schon, da sind sehr, sehr, sehr viele Unterschiede, die aufeinander prallen und die unter einer Flagge gemeinsam in Frieden leben sollen. Und dann kommt auch noch der Zweite Weltkrieg, in dem Jugoslawien brutal zerrissen wird. 1941 greifen Deutschland und seine Verbündeten den Staat mit unglaublicher Macht an. Sie wollen Jugoslawien schnell und hart einnehmen, um eine verbesserte Stellung Russland gegenüber zu bekommen. Und dieser Plan geht auch auf, zum absoluten Leid für die jugoslawische Bevölkerung. Wir wissen ja leider, wie schrecklich und brutal Deutschland in dieser Zeit mit Menschen aus anderen Kulturen und anderem Glauben umgeht. Und es passiert leider genauso hier. Hunderttausende jugoslawische Menschen werden verfolgt, deportiert und in fürchterlich unmenschliche Arbeits- sowie Konzentrationslager gebracht. Und genau an diesem Punkt kommt der Mann ins Spiel, von dem wir ganz am Anfang gesprochen haben. Der, der Jugoslawien zusammenhalten soll. Sein Name Josip Broz Tito, genannt einfach nur Tito. Damals 50 Jahre alt, sein Vater ist Kroate, seine Mama Slowenin. Als Deutschland Jugoslawien überfällt, gründet er die Partisanen. Das ist eine freiwillige Volksbefreiungsarmee, also vor allem jugoslawische Männer, die gemeinsam Widerstand gegen die Nationalsozialisten in Europa erheben wollen. Was anfangs relativ klein beginnt, ist 1944 unter der Führung von Tito eine Armee mit über 800.000 Kämpfern. Und diese treffen Deutschland immer wieder hart. Hitler konzipiert in dieser Zeit sogar eigene Missionen, nur um Tito aus dem Weg zu räumen. Doch dieser schafft es immer wieder, knapp davonzukommen. Als der Zweite Weltkrieg dann in Europa mit der Kapitulation Deutschlands endet, wird in Jugoslawien gejubelt. Schnell ist für viele klar, wer sie aus der deutschen und auch aus der italienischen Besatzung befreit hat. Tito. Rasend schnell gewinnt er die Menschen nach Kriegsende für sich, wird bei offiziellen Wahlen im Jahr 1945 mit fast 90% der Stimmen gewählt. Und die Historikerin Marie Kalitsch weiß auch, wieso Tito damals so viele begeistert.
Er sah gut aus, er war sympathisch, er hatte blaue Augen, die die Menschen faszinierten. Und er besaß die seltene Gabe, die Menschen für sich einzunehmen, Zuversicht zu erzeugen, Zukunft konkret zu machen und die Menschen in eine bestimmte Richtung zu lenken.
So wird Josip Broz Tito also Staatschef. Und Jugoslawien wird vom Königreich zu einer sozialistischen Föderation aus 6 Republiken. Das bedeutet, die bekannten Regionen, die vorher Teil des Königreichs waren, also Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro und Mazedonien, werden jetzt Teilrepubliken eines großen Staates. Jugoslawien. Besonders wichtig ist hierbei auch das, was in Bosnien-Herzegowina passiert. Hört man ja schon am Namen, das waren früher mal 2 Gebiete, die seit dem 19. Jahrhundert dann ein gemeinsames Land darstellen. Doch das soll an dieser Stelle jetzt eigentlich enden, denn in dem Land leben sehr viele Serben und Kroaten. Außerdem liegt es auch noch genau zwischen den beiden Ländern, also Serbien und Kroatien. Daher wollen viele, dass Bosnien-Herzegowina einfach aufgeteilt wird zwischen Serbien und Kroatien. Doch Tito entscheidet genau deshalb anders. Denn um die Spannung, die es immer noch gibt, zwischen den Ländern zu reduzieren, bleibt Bosnien ein autonomes, eigenständiges Land. Quasi eine Pufferzone. Tito will nämlich an dieser Stelle genau das beweisen, wofür das neue Jugoslawien stehen soll. Dass alle Menschen des Balkans zusammen als eins funktionieren, sich gegenseitig respektieren. Und ob ihr es glaubt oder nicht, es funktioniert. Tito schafft es immer wieder, den gemeinsamen Gedanken zu platzieren. Er macht auch etwas, wovor viele vor ihm unglaublich große Angst hatten. Denn er stellt sich offen gegen die Sowjetunion. Und wir wissen ja, dass sie zur Zeit des Kalten Krieges, also nach dem Zweiten Weltkrieg, ein unglaubliches Land ist, eine unglaubliche Supermacht. Und trotzdem beweist Tito auch durch ein wirklich unglaublich geschicktes diplomatisches Verständnis, dass er es hinbekommt, diesen jugoslawischen Zusammenhalt zu forcieren. Und das klappt auch ziemlich lange extrem gut. Klar gibt es immer wieder unterschwellige Konflikte, aber Tito scheint das Land über 30 Jahre lang hinweg massiv stabilisieren zu können. Doch dann passiert eine Sache, die unglaublich viele Menschen in Trauer stürzen wird. Denn nach langer, langer Krankheit ist es das Jahr 1980, es ist der Mai, um genau zu sein, als Josip Broz Tito im Alter von 87 Jahren verstirbt. Für große Teile der jugoslawischen Nation wird der Tag zu einem sehr dunklen. Tito war ein absoluter Volksheld, ein Vorbild. Es ist ein gigantischer Schock, dass er nicht mehr da ist. Und für Jugoslawien ist das der Anfang vom Ende. Kapitel 3: Die Kriege. Man muss an der Stelle fairerweise sagen, dass schon in den letzten 5 bis 10 Jahren vor Titos Tod sich einiges in Jugoslawien verändert und sagen wir nicht verändert, sondern verschlechtert hat. Besonders in den 70er Jahren nimmt das Land nämlich extrem viele ausländische Kredite auf. Es kann von eigener Kraft her einfach die eigene Wirtschaft nicht mehr ankurbeln. Und mit den Krediten bezahlt man Brücken, Straßen, Häuser, Fabriken. Man will nochmal für einen Aufschwung sorgen. Doch dieses Vorhaben geht schief. Die jugoslawische Wirtschaft wächst nicht so schnell wie erwartet. Die Zinsen, also das Geld, was man dafür zahlen muss, sich einen Kredit zu leihen, beginnen den Staat zu erdrücken. Es kommt so zur Inflation, also die eigene Währung, der jugoslawische Dinar, sinkt schnell an Wert. Auf der anderen Seite steigt etwas, das nicht steigen sollte, die Arbeitslosigkeit. Das Land steht vor dem Ruin, doch nicht überall gleich stark. Slowenien und Kroatien sind wirtschaftlich deutlich besser aufgestellt als ärmere Regionen wie der Kosovo oder Teile Bosniens. Viele Menschen in den wohlhabenderen Republiken fragen sich daraufhin, warum sie für die schwächeren Staaten mitzahlen sollten. Und genau diese Frage, genau diese Lage beginnen nationale Politikerinnen und Politiker, also die zu ihren festen Regionen gehören, auszunutzen. Sie sprechen nicht mehr von Jugoslawien, unserem Staat, sondern sie sprechen nur noch von ihren eigenen Regionen, sprechen von Kroatien, von Slowenien. Jugoslawien hat da nichts mehr zu suchen. Alleine wäre es besser. Die anderen nehmen uns alles weg, sie bedrohen uns und so entsteht eine sehr gefährliche Stimmung. Besonders in Serbien, dem immer noch quasi anführenden Staat Jugoslawiens, gewinnt ein gewisser Slobodan Milošević an Macht. Er stellt sich selbst als Beschützer der Serben dar und er meint damit explizit alle Serben, also nicht nur die in Serbien leben, sondern auch in den anderen Regionen. Also einige von ihnen sind ja in Kroatien, andere auch in Bosnien. Und Milošević ist nicht der Einzige, der solche nationalen Ideen in dieser Zeit an den Mann oder die Frau bringt. In Kroatien gibt es eine sehr ähnliche Situation. Hier heißt derjenige Franjo Tudjman. Beide wollen, dass ihre Regionen wieder unabhängig werden, sich also vom Rest Jugoslawiens lösen. Es entstehen hitzige Diskussionen und dann passiert es. Am 25. Juni 1991 erklären, Achtung, nicht Serbien, sondern Slowenien und Kroatien ihre Unabhängigkeiten. Sie trennen sich, ohne vorher die Zustimmung aus Belgrad zu bekommen, von Jugoslawien. Und das natürlich extrem krass, weil in Serbien wird ja schon lange darüber gesprochen, sich eventuell unabhängig zu machen und jetzt tut es einfach so Slowenien und es tun einfach so die Kroaten. Und für die Regierung in der Hauptstadt ist das ein extrem gefährlicher Schritt. Zwei Republiken, die einfach gehen, damit könnte alles auseinanderbrechen. Auch der eigene Plan, dass Serbien unabhängig wird. Daher schickt Belgrad die jugoslawische Armee nach Slowenien. Dort werden vereinzelt Grenzposten angegriffen. Für einen Moment sieht es so aus, als würde hier ein intensiver Krieg beginnen. Doch plötzlich enden die Kampfhandlungen. Denn Belgrad hat erkannt, es gibt einen Ort, wo sich aus ihrer Perspektive der Kampf mehr lohnen würde. In Slowenien gibt es einen unerwartet starken Widerstand und dort leben auch nicht so viele Serben. Also es ist für sie einfach nicht besonders spannend, dort zu intervenieren. Es gibt Orte, die für sie wichtiger sind. Also rückt die Armee nach 10 Tagen ab. Slowenien darf damit faktisch nach nur 10 Tagen Jugoslawien verlassen. Das Land wird als allererstes unabhängig. Doch so soll es nicht überall ablaufen. Der Rückzug hat, wie gesagt, einen strategischen Grund, denn Belgrad und die jugoslawische Armee will sich auf Kroatien konzentrieren. Da ist die Lage nämlich sehr viel gefährlicher. Es leben deutlich mehr Serben in der Region und für viele von ihnen wäre eine kroatische Unabhängigkeit eine ziemlich große Gefahr. Sie fürchten nämlich, in einem neuen kroatischen Staat zu Bürgern zweiter Klasse zu werden. Diese Angst hat historische Gründe. Im Zweiten Weltkrieg wurden nämlich tausende Serben im faschistischen kroatischen Ustascha-Staat verfolgt und ermordet. Diese schlimmen Erfahrungen sind in vielen serbischen Menschen natürlich immer noch sehr, sehr präsent. Und so wird die Gesamtsituation zum Pulverfass. Serbische Politiker sagen, wir müssen unsere Landsleute in Kroatien schützen. Kroatische Politiker sagen, unser Land muss endlich frei sein. Doch es gibt eben Misstrauen und Angst, wie diese Freiheit aussehen könnte. Und aus Misstrauen wird dann ein gewalttätiger Widerstand. Serbische Gruppen der jugoslawischen Armee beginnen in Kroatien Barrikaden zu errichten. Sie marschieren in unterschiedliche Regionen ein und erklären eigene autonome Gebiete. Das ist eine brutale Provokation. Sie rüsten sich für einen Kampf und natürlich unterstützt sie Belgrad als serbische Hauptstadt sehr in diesem Vorhaben und so beginnt dann ein sehr, sehr brutaler Krieg. Es sind fürchterlich intensive Kämpfe. Die jugoslawische Armee ist damals eine der stärksten Europas. Sie verfügen über teils sehr schwere Waffen und haben die Männer, um ganze Städte zu belagern. Es werden kroatische Dörfer zerstört, Menschen vertrieben und extrem viel angestauter Hass frei. Kroatien wird zum flächendeckenden Schlachtfeld und es soll leider nicht der einzige brutale Krieg auf dem Balkan bleiben. Kapitel 4: Bosnien. Wir haben ja schon besprochen, dass ganz am Anfang häufiger gesagt wurde, dass die jugoslawische Idee eines gesamtslawischen Staates, eines neuen Vielvölkerstaates, eine gefährliche sei. Und jetzt zeigt sich, warum. Während in Kroatien bereits ein erbitterter Krieg zwischen den primär serbischen Armeen und dem kroatischen Widerstand tobt, entfacht nun ein weiterer Konflikt. Denn nur ein Jahr später verkündet auch Bosnien-Herzegowina seine Unabhängigkeit. Und hier ist, wie angesprochen, die Situation nochmal schwieriger. Das Land wurde ja bewusst von Josip Broz Tito als Pufferstaat installiert. Ganz bewusst, denn hier könnte es nicht vielseitiger sein. In Bosnien leben Bosniaken, das sind überwiegend muslimisch geprägte Menschen. Es gibt christlich-orthodoxe Serben, es gibt katholische Kroaten. Tito weiß damals, dass Verständnis und gegenseitiger Respekt eine absolute Grundbedingung ist, damit dieses Experiment funktioniert. Bis zu seinem Tod klappt das auch, aber jetzt wird nochmal mächtig Öl ins Feuer gegossen. Vor allem von einem gewissen Radovan Karadzic. Er studiert eigentlich ursprünglich Medizin, doch als er merkt, dass Jugoslawien zerfällt, gründet er in Bosnien zusammen mit anderen Serben die Serbische Demokratische Partei, kurz SDS genannt. Diese bekommt bei Wahlen in Bosnien-Herzegowina dann ganz schön viel Zuspruch und nur ein paar Monate später ist Karadzic der oberste Feldherr über die serbischen Truppen in Bosnien. Das sind einige tausend Mann, weil es eben damals in Bosnien-Herzegowina so viele Serben gibt, ähnlich wie in Kroatien. Und mit dieser Armee hat Karadzic etwas Schlimmes vor. Das weiß auch Marie Kalic, unsere Expertin und Historikerin von der Universität München.
Karadzic war davon besessen, einen serbischen Staat zu schaffen, in dem alle Serben zusammenleben würden und aus dem alle Nicht-Serben verschwinden müssten.
Wir fassen also zusammen, Bosniaken auf der einen Seite, die ihre Unabhängigkeit wollen, Karadzic und die Serben auf der anderen. Und so eskaliert die Situation genauso wie in Kroatien. Genauso wie ein paar hundert Kilometer weiter bricht auch in Bosnien ein fürchterlicher Krieg aus. Erneut unterstützt Belgrad, die einzige Hauptstadt Jugoslawiens, auch hier die serbischen Vorhaben sehr. Bosnien ist hoffnungslos unterlegen, sowohl was Truppenstärke als auch Ausrüstung angeht. Und dieser brutale Krieg errichtet sich auch gegen Zivilisten. Schonungslos schießt ein großer Teil der serbischen Armee auf alles, was nicht serbisch ist. Besonders schlimm wird es in Sarajevo, der Hauptstadt von Bosnien. Sie liegt in einem Tal, ist von Bergen umgeben und die serbischen Truppen besetzen genau diese Berge, die Hügel rund um die Stadt. Fast 4 Jahre lang dauert diese Belagerung. Die serbischen Scharfschützen schießen dabei auf alles und jeden. Über 11.500 Menschen sterben, fast ein Zehntel davon sind Kinder. Auch in anderen bosnischen Städten ist der Verlust ähnlich hoch. Serbien fällt in fast alle bosnischen Regionen auf sehr brutale Art und Weise ein. In dieser Zeit hört man häufig von der Stadt Srebrenica. Das ist eigentlich eine Schutzzone der Vereinten Nationen in Bosnien, also einem Ort, an dem geflüchtete Menschen aus unterschiedlichen bosnischen Gebieten sicher sind. Doch dieser Schutz wird von den serbischen Armeen missachtet und gebrochen. 1995 kommt es hier zum schlimmsten Verbrechen innerhalb Europas nach dem Zweiten Weltkrieg. Mehr als 8000 bosniakische Männer und Jungen muslimischen Glaubens werden von serbischen Truppen brutal ermordet. Ein Völkermord, ein Genozid, verübt von Menschen, die die gleiche Sprache sprechen, zum Teil wirklich vorher Tür an Tür gelebt haben und die nur aufgrund des Glaubens nicht mehr als die eigenen Landsleute angesehen werden. Ein absolut fürchterliches und trauriges Kapitel in diesem Krieg. Und es ist für viele damals endlich der Moment, in dem die NATO eingreift. Kapitel 5. Das Ende. Lange halten sich andere Länder aus den Balkankriegen heraus. Sie hoffen, dass die Parteien zur Vernunft kommen. Doch ein Ende scheint nicht in sich. Ganz im Gegenteil, es wird immer brutaler. Also entsteht ein Gedanke. Es muss von außen eingegriffen werden, und zwar entschlossen. Immer wieder wird auch offen ein Handeln der NATO gefordert. Das ist die North Atlantic Treaty Organization, ein Bündnis, das 1949 nach dem Zweiten Weltkrieg von insgesamt 12 westlichen Staaten, unter anderem auch den USA, gegründet wird und mit der Zeit dann immer mehr an Größe gewinnt. Heute gibt es 32 Mitgliedsländer und der Sinn der NATO ist damals wie heute der gleiche. Man will sich gegenseitig beschützen, die Werte von Demokratie, Freiheit und Frieden verteidigen. Man hört in diesem Zusammenhang auch immer wieder den Begriff Bündnisfall, der besagt, dass wenn ein NATO-Land angegriffen wird, alle anderen Mitglieder unterstützen müssen, sich also gegenseitig militärisch schützen. Der Balkan ist zu dieser Zeit, also 1959, als die Jugoslawienkriege quasi an ihrem Höhepunkt sind, noch nicht Teil des Bündnisses, aber die NATO merkt trotzdem, dass sie etwas tun müssen. Vor allem Amerika verspürt damals großen Druck. Das weiß auch Wolfgang Ischinger. Er ist damals ein sehr renommierter Diplomat und hochrangiger Politiker der deutschen Außenpolitik.
Es war die Erkenntnis in Washington, dass man sich weder moralisch, noch politisch, noch geostrategisch einen immer weiter sich zuspitzenden militärischen Konflikt auf dem Balkan nicht würde leisten können.
So beginnt Ende August 1995 die sogenannte Operation Deliberate Force. Dabei fliegt die NATO unzählige Luftangriffe, um das Ende des Bosnienkrieges zu erzwingen. Vor allem militärische Stellungen, Waffenlager und wichtige Infrastrukturen werden getroffen. Das Ziel ist damals kein militärischer Kampf, sondern die Kriegsparteien unter Druck zu setzen. Sie sollen aufhören zu kämpfen und endlich anfangen zu verhandeln. Die serbische Führung in Belgrad gerät dadurch massiv unter Druck, und zwar nicht nur durch die Luftangriffe der NATO, sondern auch wegen der Dinge, die sich in Kroatien ereignen. Denn dort scheint sich das Blatt zu wenden. Kroatische Milizen und Armeen schaffen es immer wieder, große, zuvor gegen serbische Kämpfer verlorene Teile zurückzugewinnen. Nach Jahren der Pattsituation kommt nun also Bewegung in die Kriege. Und das führt zu dem, was sich damals lange alle wünschen. Endlich wird verhandelt. Im Dezember 1995 sitzen alle Vertreter an einem Tisch. Bosnische, kroatische und serbische Führungspersönlichkeiten versammeln sich in den USA, genauer gesagt in der Stadt Dayton. Wochenlang kommt es zu Gesprächen und am Ende ist es endlich soweit. Ein Frieden wird festgelegt und zwar für beide Konflikte, also für den Bosnien- und auch für den Kroatienkrieg. Es ist ein extrem kompliziertes Abkommen, das wir jetzt hier an der Stelle niemals in Gänze erklären könnten, was bei diesen Verhandlungen herauskommt. Aber hauptsächlich wird festgehalten, dass neue unterschiedliche Einzelregierungen entstehen, neue Verfassungen, neue Hauptstädte. Ruhe kommt so leider nicht sofort in den kompletten Balkan. Aber Jugoslawien ist als Staat zu diesem Zeitpunkt praktisch am Ende. Das ehemalige Land verschwindet und es entstehen neue. Slowenien ist ja bereits unabhängig, Kroatien wird es ebenfalls, genau wie Bosnien-Herzegowina und auch Mazedonien, das heute Nordmazedonien heißt. Eine Lücke entsteht im Kosovo. Das Schicksal der dortigen albanischen Bevölkerung wird in Dayton bei den Verhandlungen nämlich völlig ignoriert. Viele Kosovo-Albaner verlieren an der Stelle den Glauben an eine friedliche Lösung und nur 3 Jahre später, also 1998, bricht dann der offene Kosovo-Krieg aus. Was da dann genau passiert und was die Folgen davon sind, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Wir sind schon am Ende dieser Folge angekommen. Also Jugoslawien ist zerstört. Weiter geht's dann über andere Bestandteile des Balkans. Darüber könnten wir auch, wenn ihr wollt, mal eine eigene Folge machen. Der Kosovo, Serbien, Montenegro, alles so Bereiche, wo es noch viele Spannungen und später auch Unabhängigkeiten gibt. Und die aber auch nicht nur von allen immer anerkannt werden. Im Kosovo beispielsweise ist nicht überall deren Eigenständigkeit akzeptiert worden. Zum Beispiel nicht von Serbien. Was das alles zu bedeuten hat, wie gesagt, könnten wir in einer eigenen Folge besprechen. Jetzt sind wir hier aber am Ende angekommen. Denn Jugoslawien ist gefallen. Geboren aus einer Idee von Hoffnung. Von Hoffnung, dass ein Vielvölkerstaat, ein gemeinschaftliches, starkes Bündnis doch funktionieren könnte, wenn nur die Grundideen ähnlich sind. Und lange klappt es auch unter einem sehr, sehr charismatischen Mann. Doch als Tito fällt, werden die Unterschiede, die man leider nicht überwinden kann, immer präsenter und es kommt zu diesen fürchterlichen Kämpfen. Und damit sind wir bei der Zusammenfassung. Nach dem Ersten Weltkrieg ist Europa nicht wiederzuerkennen. Nicht nur wegen gewaltiger Zerstörungen, sondern auch durch Veränderungen auf der Karte. Aus großen Staaten sind Einzelländer geworden, zum Beispiel aus Österreich-Ungarn. Und diese wiederum wollen in einer eigenen Region wieder etwas Gemeinsames schaffen. Wieder ein neuer großer Staat unter gemeinsamer Flagge. Und sein Name lautet Jugoslawien. Die Idee klingt erstmal für viele gut. Slawische Nationen, die alle ziemlich ähnlich sind, unter einem Banner, um gemeinsam stark auftreten und sich schützen zu können. Doch Unterschiede in Religion, Sprache und Kultur bleiben bestehen. Nach dem Zweiten Weltkrieg hält der neue Staatschef Josip Broz Tito das Land zusammen. Er sorgt 35 Jahre lang für eine Stabilität, mit der viele gar nicht gerechnet hätten. Er wird quasi der Klebstoff, der alles zusammenhält. Aber als er dann 1980 stirbt, werden die Spannungen wieder präsenter. Nationalistische, unabhängige Gedanken entstehen. Politikerinnen und Politiker nutzen diese Unzufriedenheit des Volkes, die vor allem auf eine sehr schwache Wirtschaft zurückzuführen ist, und schüren Angst zwischen den Gruppen. 1991 erklären dann Slowenien und Kroatien ihre Unabhängigkeiten. Und damit kommt es zu Kampfhandlungen. Die serbische Führung in Belgrad lässt nämlich die Armeen ausrücken. Erst nach Slowenien, da merken sie nach 10 Tagen, es gibt Orte, die für sie interessanter sind. Es geht daraufhin nach Kroatien und ein Jahr später auch nach Bosnien. Der Konflikt dort wird vor allem von serbischer Seite besonders grauenhaft geführt. Zehntausende Zivilisten verlieren ihr Leben. Die Bilder des grausamen Völkermords gehen um die Welt. Und sie erreichen auch Washington. Als eines der Haupt-NATO-Mitglieder entscheidet Amerika, dass sie jetzt eingreifen müssen. Mit Erfolg. 1995 zwingt die NATO durch Luft- und Bodenoperationen die Kriegsparteien an den Tisch zu Verhandlungen. Und mit dem Dayton-Abkommen enden die Kriege in Kroatien und Bosnien. Es steht zwar alles auf wackeligem Boden, aber es kommt eine gewisse Ruhe rein. Zumindest in ein paar Regionen und für ein paar Jahre. Jugoslawien ist damit an dieser Stelle offiziell zerfallen und gescheitert. Zwar bilden Serbien und Montenegro in den Jahren darauf noch weiterhin die sogenannte Bundesrepublik Jugoslawien, aber als sich dann Montenegro von Serbien unabhängig erklärt im Jahr 2006, verschwindet auch der allerletzte Namensteil von Jugoslawien. Doch wenn wir jetzt hier in Vulkansprache aus der vorletzten Folge sprechen wollen, dann können wir nicht von einem inaktiven Gebiet reden. In zahlreichen Regionen gibt es nach wie vor Brandherde. Friede ist zwar auf dem Papier erreicht, aber leider noch nicht überall angekommen. Wissensfreunde, ganz schön viel los in dieser Folge und eine sehr, sehr, sehr komplexe Lage auf dem Balkan. Wie ihr merkt, haben wir versucht, auch die Sachverhalte zu kürzen und ich habe mein Bestes gegeben, alles so darzustellen, dass man einen Überblick bekommt, einen sauberen über das, was passiert ist. Wenn euch einzelne Aspekte noch weiter interessieren oder zu kurz kamen, schreibt es super gerne in die Kommentare und stellt natürlich auch wieder alle eure Fragen. Wir beantworten dann nächste Woche so ungefähr 3 bis 6 Stück am Ende der nächsten Folge, weil ihr merkt ja, ich schaffe es nicht mehr. Ich kriege es nicht mehr hin, mich auf nur 3 zu konzentrieren. Wisst ihr noch, das haben wir ganz am Anfang immer gemacht, aber ich schaffe es nicht mehr. Es kommt so viel Gutes von euch, das ist unglaublich. Vielen, vielen, vielen Dank auch dafür. Ich habe manchmal sogar echt ein schlechtes Gewissen, wenn ich eine gute Frage sehe und merke, Alter, wir sind schon bei 5. So, es muss jetzt irgendwo dann auch ein Ende nehmen, bevor die Folge 834 Stunden lang ist. Wobei sich wahrscheinlich der ein oder andere sagen würde, ach ja, das würde ich mir auch anhören. Dafür lieben wir euch auch. Also, damit zu den Fragen zur letzten Folge, als es um das Gefängnis Alcatraz ging. Nummer 1 kam von Liam. Hey Johnny, wurden eigentlich in Alcatraz nur Schwerverbrecher eingesperrt oder auch normale Diebe? Und ich sag mal so, niemand, der zum Beispiel an der Tanke 3 Schokoriegel klaut, kommt nach Alcatraz. Da sitzen schon deutlich schwerere Verbrecher, die als besonders gefährlich, gewalttätig oder fluchtgefährdet eingestuft werden. Das kann natürlich auch mal ein Dieb sein, aber dann muss das schon ein ziemlich, ziemlich heftiger Raub gewesen sein. Frage Nummer 2 ist von Emma. Johnny, was ist mit den Gefangenen eigentlich passiert, als das Gefängnis dann geschlossen wurde? Und das ist eine sehr spannende Frage mit einer sehr einfachen Antwort. Damals sind noch ungefähr 200 Gefangene auf Alcatraz und die werden dann einfach nach Bekanntwerden der Schließung nach und nach einzeln und nacheinander in andere Hochsicherheitsgefängnisse verlegt. Frage Nummer 3 kam extrem oft, unter anderem auch von Maxi und Lari. Waren oder sind auch Frauen im Alcatraz-Gefängnis gewesen? Und da war ich persönlich bei der Recherche schon ganz schön überrascht. Auf Alcatraz sitzen in den 29 Jahren, die das Gefängnis besteht, insgesamt über 1500 Häftlinge. Und tatsächlich sind sie alle männlich. Das liegt daran, dass damals wie heute in US-Gefängnissen streng nach Geschlechtern getrennt wird. Also es gibt entweder reine Gefängnisse für Frauen oder reine Gefängnisse für Männer. Last but not least, Frage Nummer 4 von Gamse und Lenny. Johnny, was geschah eigentlich mit Al Capone nach seiner Zeit auf Alcatraz? Und das ist auch eine sehr, sehr spannende Frage von euch. Also, Al Capone sitzt ungefähr 4,5 Jahre auf der Insel im Gefängnis. Und er wird in dieser Zeit dann ganz schön krank. Er leidet nämlich an der sexuell übertragbaren Krankheit Syphilis, die lange unentdeckt bleibt, also keine Symptome entwickelt. Und damals gibt es eben noch kein Penicillin oder Antibiotikum, also man kann die Krankheit nicht gut behandeln. Also verschlechtert sich sein Zustand auf Alcatraz mehr und mehr. So sehr, dass er dann nach Kalifornien in eine andere Anstalt verlegt werden muss, um von Ärzten besser betreut zu werden. Und nach insgesamt 13 Jahren Gefängnis wird er dann tatsächlich entlassen. Er lebt dann ziemlich zurückgezogen und gesundheitlich sehr angeschlagen in Florida. Und damit sind wir erneut am Ende dieser Folge angekommen. Ihr wisst, was Phase ist. Ich glaube, ich muss das jetzt nicht nochmal erklären. Hier sind die 6 potenziellen Themen für nächsten Sonntag. Als erstes haben wir erneut, weil es letzte Woche auf Platz 2 war, das Wunder vom Hudson River. Als zweites den Goldrausch. Darüber haben wir ja auch schon mal so ein bisschen hier auch in der Alcatraz-Folge gesprochen. Also, dass ein Fund in Kalifornien alles verändert. Danach strömen tausende Menschen in unbekannte Gebiete. Sehr, sehr spannende Zeit. Als drittes haben wir das menschliche Gehirn. Also, das ist unser komplexestes Organ. Es steuert Denken, Gefühle und Erinnerungen. Und ganz lange ist es ein Riesengeheimnis. Da werden ganz schön verrückte Sachen teilweise über das Gehirn gedacht. Könnten wir uns mal anschauen. Und auch alles, was man so in den letzten Monaten und Jahren Neues herausgefunden hat. Als viertes haben wir die Entwicklung von KI. Erste Rechenmaschinen sind so ein bisschen der Anfang und dann kommen irgendwann Systeme, die eigenständig lernen und Entscheidungen treffen, die heute auch von vielen von uns den Alltag prägen. Also die künstliche Intelligenz. Könnten wir uns die ganze Geschichte mal als Viertes angucken. Als Fünftes haben wir dann den Klimawandel. Das wurde von euch auch extrem oft schon gewünscht. Steigende Temperaturen, vor allem bei uns in Europa. An wenigen Orten steigt die Temperatur so schnell wie hier. Aber was ist alles dran? Also wie verändert sich unser Planet? Wie oft macht er das generell? Und wie viel ist davon menschgemacht? Das könnten wir alles einmal beleuchten. Und als Letztes haben wir die Puma-Adidas-Story. Zwei deutsche Brüder gründen gemeinsam eine Firma und zerstreiten sich dann bitter. Aus diesem Disput, aus diesem Streit entstehen dann zwei der größten Sportmarken der Welt. Alles wieder sehr, sehr spannend. Ich bin unglaublich begeistert, dass ihr so geile Vorschläge immer schickt. Das kann ich gar nicht anders sagen. Das ist so großartig. Und an der Stelle haben wir dann auch noch eine richtig, richtig tolle Nachricht, weil so ein bisschen seid ihr für die auch mitverantwortlich. Denn diese Woche haben wir einfach so eine Benachrichtigung bekommen, wo wir so als Team dachten, Alter, das ist schon ziemlich krass. Das ist schon ziemlich groß. Denn wir wurden bei den Deutschen Podcast Awards 2026 für den besten Podcast im Bereich Wissenschaft, Technologie und Bildung nominiert. Das ist sowas von crazy. Also, boah, ich weiß noch genau, als ich die Nachricht bekommen habe, an dem Abend habe ich sehr aufgeregt im Bett gelegen, als ich einschlafen wollte. Das ist schon echt cool, allein dafür nominiert zu sein. Die Preisverleihung ist in 2 Wochen. Ich sage euch dann hier im Podcast Bescheid, ob wir auch tatsächlich gewonnen haben. Vorher hören wir uns ja aber wieder. Freue ich mich schon drauf. Nächsten Sonntag, 23.59 Uhr. Bis dahin, ganz viel Liebe an euch alle und für weniger Wissen. Entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Ja, hier bin ich doch nochmal. Und zwar auch wegen einer Sache, die ihr ab und zu gefragt habt. Und zwar, Johnny, hast du nicht mal wieder für uns eine Podcast-Empfehlung? Wenn ich hier Wissen mit Johnny fertig gehört habe, dann habe ich irgendwie nichts. Ja, und Leute, natürlich habe ich da was. Und zwar eine sehr, sehr spannende Geschichte. Passt auf. Es geht um eine Frau aus Bremen, also aus Deutschland. Sie träumt vom Luxusleben. Sie will eine Villa am Strand, sie will tolle Klamotten, teuren Schmuck. Aber sie hat dafür kein Geld. Also klaut sie es. Und zwar um die 8,2 Millionen Euro. Jetzt fragt ihr euch, warte mal, wo kann man denn so viel Geld klauen, ohne dass es jemand merkt? Ich sag's euch, und zwar bei der Firma, bei der sie arbeitet, einer Geldtransportfirma. Und tagelang fällt es auch nicht auf, dass sie mit der gesamten Kohle verschwunden ist. Einfach abgetaucht, weg. Es ist keine Spur mehr von ihr zu finden. Die Polizei ist auf ihren Spuren, sogar Detektive ermitteln und am Ende sogar Leute aus der organisierten Kriminalität. Mit wem hat sich da Yasemin aus Bremen eingelassen? Und wo sind all die Millionen geblieben? Die komplette Geschichte. All diese Fragen werden beantwortet in der neuen Staffel Die Millionendiebin, die Yasemin-Story. Könnt ihr bei ARD Sounds hören oder auch überall, wo ihr sonst so eure Podcasts hört. Einen Link zum Podcast findet ihr in den Shownotes. Gute Zeit euch!